Heute hören Sie die 12. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Stefan ist wieder in Berlin, da wirft ihn eine Herzattacke um bzw. hinein ins Klinikum Steglitz. Erstmal nur zur Untersuchung, heißt es, nur ein paar Tage. Da kündigt seine Frau Helen Besuch an. Eine Überraschung. Stefan ist alarmiert. Es kann nur Mercedes sein, die ältere, propere Archäologin, seine Affäre in Ägypten. Um Himmels Willen. Es liest Leonard Lansing.
Das Warten auf Mercedes ermüdete ihn und strengte ihn an. Nachdem er einige Minuten verlegen im Zimmer herumgestanden hatte, setzte er sich an den Besuchertisch und starrte auf die Tür, aber auch das war anstrengend. Und der Gedanke daran, dass Mercedes seine Frau kontaktiert hatte, brachte ihn fast um den Verstand. Sein Herz pochte, als würde er gerade einen Sprint am Teltowkanal absolvieren, und zugleich fühlte er sich so schlapp, dass er sich wieder aufs Bett legte. Er konnte auch im Liegen auf Mercedes warten. Vielleicht käme sie sogar in Begleitung seiner Frau, und die hatte schon den Scheidungsanwalt dabei, um die Scheidung gleich hier und am Krankenbett zu vollziehen. Eine Schnellscheidung, wie in Las Vegas. Wenn er nicht bereits im Krankenhaus gewesen wäre, hätte er sich nun einweisen lassen, so elend fühlte er sich. Herzkrank, als Ehebrecher ertappt, vor den Trümmern seines Lebens stehend. Und alles wegen eines platten Reifens und einer pensionsreifen Archäologin. Mit dem Gedanken an den platten Reifen schlief er ein und erwachte erst wieder durch ein leises, aber inständiges Klopfen an der Zimmertür. Er richtete sich so schnell wie möglich auf, warf einen Blick in den Spiegel, ordnete das Haar und rief herein. Die Tür öffnete sich und eine Person trat ein, die er nach ihrer letzten Begegnung vollkommen vergessen hatte. Wilhelm. Der Mann, der ein Verlorener war. Wilhelm, das Weichei. Der Münzsammler aus Bremerhaven, den er so schmählich behandelt hatte. Doch so sehr, wie er ihn damals hatte loswerden wollen, so sehr freute er sich nun über Wilhelms Anwesenheit. Er war geradezu glücklich, ihn zu sehen. Wilhelm war sein Retter. Sein Eheretter und vielleicht auch Lebensretter. Denn schon in dem Moment, als Wilhelm das Zimmer betreten hatte, spürte Stefan sein Herz nicht mehr. Es pochte nicht. Jedenfalls nicht mehr so, dass es ihm Angst machte und ihn nach Luft schnappen ließ. Auch Wilhelm freute sich. Er strahlte Stefan an und sagte, dass er in Berlin auf Verwandtenbesuch sei, eine Schwester seiner Mutter lebe hier, und dass Stefans Frau ihm am Telefon gesagt habe, er könne ihn ruhig besuchen, ihr Mann würde sich über jeden Besuch freuen. Und ob ich mich freue, sagte Stefan und bat Wilhelm, auf dem Besucherstuhl Platz zu nehmen. Er sah, dass der Mann sich verändert hatte. Wilhelm sah besser aus als beim letzten Mal. Kräftiger und männlicher. Er hatte nicht mehr diese halblangen, verschwitzten Busfahrerhaare, sondern einen Bürstenhaarschnitt. Außerdem trug er ein akkurat gebügeltes weißes Hemd mit kurzen Ärmeln und eine College-Krawatte sowie eine schwarze Hose mit Bügelfalte und auffallend gut geputzte Schuhe. Wilhelm erinnerte Stefan an Michael Douglas in dem Film Falling Down. Einerseits. Andererseits aber auch an diese jungen und korrekt gekleideten Männer mit Namensschildchen auf dem weißen Hemd und Business-Rucksack auf dem Rücken, die für die Mormonen unterwegs waren. Stefan wusste nicht, was ihm lieber war, ein ambulanter Seelenfänger oder ein Amokläufer. Im Zweifelsfall wohl ersterer. Allerdings schaute ihn Wilhelm schon wieder mit diesem etwas rührseligen Blick an, als würde er bei Stefans Anblick aufs Neue an das ganze Drama seiner Lebensgeschichte erinnert werden. Wilhelm war also doch noch der Alte geblieben, trotz seines veränderten Aussehens. Da Stefan auf keinen Fall die Familiengeschichte ansprechen wollte, weder Wilhelms noch seine eigene, fragte er ihn ohne lange Vorrede, »Was machen die Münzen?« »Verkauft«, sagte Wilhelm darauf, »bis auf einige wenige. Und eine davon habe er mitgebracht, die er ihm schenken wolle.« Dann legte er eine dunkle, fast schwarze Münze auf den Tisch, auf der man das Porträt des römischen Kaisers nur erkennen konnte, wenn man sich größte Mühe gab. Stefan wollte die Münze trotzdem ablehnen und sagte, dass sie doch viel zu wertvoll sei, aber Wilhelm insistierte. Es handle sich ja nur um eine sehr schlecht erhaltene Bronzemünze. Er habe mehrere Dutzend davon gehabt, aber sie seien eben alle sehr schlecht erhalten gewesen. Wären es stattdessen Silberdenare gewesen oder gar Goldmünzen, wäre er jetzt ein wohlhabender Mann. Stefan dankte und bedauerte. Er hätte Wilhelm jetzt gern ein Gegengeschenk gemacht, aber er konnte ihm schlecht ein Exemplar des Orbis Linguarum schenken. Zumal Wilhelm ihm noch ein zweites Geschenk machte. Eine Informationsbroschüre über den Suchdienst des Roten Kreuzes. Es sei dies aber kein echtes Geschenk, sagte Wilhelm. Er habe die Broschüre im Zug gelesen und lasse sie ihm gern da. Wilhelm legte das Heft auf den Tisch und Stefan bedankte sich ein weiteres Mal. Nun waren sie also doch wieder bei der Familiengeschichte gelandet. Und ehe Stefan das Thema auf irgendetwas anderes lenken konnte, erzählte Wilhelm, dass er sich in letzter Zeit ausführlicher mit Stammbaumforschung beschäftigt habe. Auf Stefans Einwand, dass Stammbaumforschung schwierig sein dürfte für ein Findelkind, das nicht mal seinen eigenen Namen kenne, sagte Wilhelm ohne jede Irritation, er habe auch nicht seine eigene Familiengeschichte erforscht, sondern die seiner Adoptiveltern, und hierbei sei er unter anderem auf die Archive der Mormonen in Salt Lake City gestoßen, die alle möglichen Kirchenbücher ausgewertet hätten und wo sich auch eine Liste mit den Vorfahren seiner Adoptiveltern befände. Außerdem habe er Kontakt zum Verband der niedersächsischen Sippenforscher bzw. Familienkundler aufgenommen und inzwischen so viel Material über seine Familie zusammengetragen, dass er sich mehrere Aktenordner kaufen und ein eigenes Archiv habe anlegen müssen. Seine Adoptiveltern hießen Krebs, wie das Tier, oder die Krankheit, je nachdem. Vom Verband der Familienkundler sei er auch zu einem Heraldikerverein vermittelt worden und habe schon mehrere Anfragen erhalten, ob er sich nicht ein Familienwappen anschaffen wolle. Aber dies seien betrügerische Anfragen gewesen. Tausende von Euro habe man für so ein Familienwappen verlangt und einer dieser Anbieter habe ihm sogar einen Entwurf geschickt mit einem knopfäugigen und die Zangen spreizenden Krebs darauf, was ganz fürchterlich ausgesehen habe. Immer noch besser als die Krankheit, hatte Stefan daraufhin gesagt, um die Stimmung etwas aufzuhellen, die sich, seit das Wort Krebs gefallen war, irgendwie verdüstert hatte. Aber Wilhelm amüsierte sich nicht, sondern sagte nur und mit vollem Ernst, auf jeden Fall. Nun sei er dabei, sagte Wilhelm, selbst eine Broschüre zusammenzustellen, um die Ergebnisse seiner Recherchen wenigstens den Verwandten seiner Adoptiveltern zugänglich zu machen. Das heißt, im Grunde habe er die Broschüre schon zusammengestellt, er müsse sie nur noch vervielfältigen und binden lassen und ob Stefan einmal hineinschauen wolle, worauf Wilhelm, ohne eine Antwort abzuwarten, einen mit einem Gummiband zusammengehaltenen Stapel von betippten Blättern auf den Besuchertisch legte. Das Werk hieß »Geschlechterfolgen Krebs« und war mit einer Einleitung über die Entstehung, Bedeutung und Verbreitung des Namens Krebs versehen. Stefan blätterte in den Seiten herum und las, dass der Name Krebs vom mittelhochdeutschen Krebets komme, nach der wohl rötlichen Haut- oder Haarfarbe des ersten Namensträgers, und dass die Krankheit mit dem Tier insofern verwandt sei, als sie um sich fresse wie der Krebs. Der Krebs ist ein Schaden, der dem Pferd die Haut und Fleisch weit hinweg frisst, konnte Stefan lesen, und die Quellenangabe zeigte, dass sich Wilhelm ganz wie ein echter Philologe des Grimmschen Wörterbuches bedient hatte. Darüber hinaus hatte er für die Regionen Tirol, Pommern, Preußen, Polen und Bessarabien Abstammungslisten zusammengestellt, die zumeist im 17. Jahrhundert begannen und logischerweise Generation für Generation immer umfangreicher wurden. Das Buch endete mit einem kurzen Schlussabschnitt, der die Überschrift »Krebsvorkommen zwischen Bremen, Bremerhaven, Stade und Hamburg« trug. Und hier waren die Adoptiveltern Wilhelms und als einer der letzten Einträge auch er selbst aufgeführt. Wilhelm hatte sich selbst in einem Archiv wiedergefunden. Nicht im Archiv der Mormonen in Salt Lake City allerdings, auch nicht in einem Kirchenbuch, sondern in der Datei des Einwohnermeldeamtes Bremerhaven, was freilich nicht weiter verwunderlich war. Und natürlich nicht als der, der er eigentlich war, sondern als der Adoptivsohn seiner Adoptiveltern. Schon die kurze Durchsicht des Manuskripts hatte Stefan so erschöpft, dass er sich einen Moment auf das Bett legen musste. Erst jetzt erkundigte sich Wilhelm danach, warum Stefan überhaupt im Krankenhaus sei, worauf er nur erwiderte: eine Routineuntersuchung. Damit war Wilhelm zufrieden und kam wieder auf das Manuskript zu sprechen, das er sorgfältig ordnete, aber nicht in seine Tasche packte, sondern Stefan überreichte. Er könne es gern behalten und in aller Ruhe lesen, sagte Wilhelm. Es sei ohnehin nur eine Kopie. Und wenn Stefan den einen oder anderen Fehler oder irgendeine sprachliche Ungereimtheit entdecken würde, wäre er für einen Hinweis dankbar. Stefan wollte das Manuskript aber nicht behalten. Und Korrektur lesen wollte er es schon gar nicht. Er richtete sich also wieder auf und legte den Papierstapel auf den Besuchertisch, wobei ihm beim Aufrichten so schwindlig wurde, dass er auf dem Bett sitzen blieb. »Schöne Aussicht«, sagte Wilhelm, der unterdessen ans Fenster getreten war und auf den Teltow-Kanal, die Sportplätze und die sich daran anschließenden Grünanlagen blickte. Dann sagte er, dass Stefan sich ruhig Zeit lassen könne mit der Lektüre. Er könne sich bis in den Herbst hinein Zeit lassen. Er wolle die Arbeit erst im Dezember kopieren und binden lassen, um sie zu Weihnachten zu verschenken. Stefan war es schwer gefallen, einfach Nein zu sagen. Es fiel ihm überhaupt schwer, Nein zu sagen. Die Schwierigkeit, Nein zu sagen, musste mit seinen Schuldgefühlen zusammenhängen. Wer Nein sagte, hatte Schuld. Aber warum eigentlich? Darüber sollte er einmal mit seiner Frau sprechen. Das Einzige, was er darüber wusste, hatte er einer Broschüre entnommen, die Helen gehörte und noch aus ihren Studienzeiten stammte. Es war ein auf graugelbem Papier hektografierter Raubdruck von René Spitz mit dem Titel »Nein und Ja« und handelte von der Entstehung des Kopfnickens und Kopfschüttelns beim Säugen des Säuglings an der Mutterbrust. Das Schütteln entstand demzufolge bei der Suchbewegung zwischen linker und rechter Brustwarze und das Nicken bei der Annäherung an die mütterliche Brust bzw. beim Saugen selbst. Vielleicht hatte ihm seine Mutter ja eine ihrer Brüste vorenthalten, oder er war ein Flaschenkind gewesen und hatte darum immer nur genickt und nie den Kopf geschüttelt. Doch diesmal wollte er nicht nicken. Wilhelm begann ihm schon wieder auf die Nerven zu gehen. Und diese ganze Stammbaumforschung war sowieso unnütz. Vorfahren zu haben, war schließlich kein Verdienst. Jeder Idiot hatte Vorfahren. Andererseits hatte Wilhelm ihm eine Caligula-Münze geschenkt und ihn besucht. Außer Helen hatte ihn bisher niemand besucht. Nicht einmal seine Töchter. Er hatte ihn eigens ausrichten lassen, dass ein Besuch nicht nötig sei. Es war ja nur eine Routineuntersuchung und sein Aufenthalt sollte höchstens eine Woche dauern. Doch schon am zweiten Tag war er enttäuscht gewesen, dass sie nicht gekommen waren. Er hätte sie gern mit einer Flasche Eckes Traubensaft und einer Tüte Obst an seinem Krankenbett gesehen. Außer Helen war nur Wilhelm gekommen. Doch genau in dem Moment, als er kapitulieren und sagen wollte, »In Ordnung, lassen Sie das Manuskript da«, startete der Hubschrauber. Der Motorenlärm war so laut, dass Stefan sofort wieder verstummte. Auch Wilhelm beachtete ihn nicht mehr, sondern ging ans Fenster und verfolgte den Start des Hubschraubers, der auch diesmal bis zum Fenster aufstieg und dann in Schräglage abdrehte. Stefan bat Wilhelm, das Fenster zu schließen, das nur angelehnt war, denn gleich würde die Kerosinwolke hereinwehen. Dann sagte er, einer plötzlichen Eingebung folgend und vom Hubschrauberlärm ermutigt, »Ich werde das Manuskript nicht lesen.« Wilhelm hob den Kopf witternd in Richtung Fenster und schien das Kerosin zu riechen, das das Zimmer bereits erreicht hatte. Doch statt das Fenster zu schließen, machte er eine seitliche und zugleich nach unten führende Drehbewegung des Kopfes, die Stefan bekannt vorkam, er wusste nur nicht woher. Möglicherweise aus dem Tierreich. Stefan sagte, »Ich bedauere, ich bin einfach zu müde.« Worauf Wilhelm das Manuskript wieder einpackte, »Schon gut«, sagte, und Stefan mit dem Blick eines Säuglings ansah, der soeben durch die Babyklappe gerutscht war. Stefan konnte dem Mann nicht helfen, obwohl er ihm leid tat, und er hielt ihn auch nicht auf, als Wilhelm, ohne ihm die Hand zu geben, mit einem fast unhörbaren »Gute Besserung« das Zimmer verließ. Die Katheteruntersuchung am nächsten Tag überstand Stefan halbwegs angstfrei und die Diagnose war beunruhigend, ohne aber dramatisch zu sein. Arteriosklerotische Veränderung der Herzkranzgefäße. Er sollte Diät halten, für körperliche Bewegung sorgen und eine Zeit lang ein blutverdünnendes Mittel einnehmen. Bewegung hatte er bereits. Er konnte schließlich nicht den ganzen Tag am Teltokanal hin und her laufen. Essen tat er wie die meisten intelligenten Menschen. Viel Gemüse, fettarme Milch, cholesterinsenkende Margarine statt Butter, Olivenöl, Fisch ohne Ende, Vollkornbrot, wenig Fleisch, nur gelegentlich Lamm oder Geflügel aus der Dahlemmer Ökofleischerei und jeden zweiten Morgen Brei aus selbstgeschrotetem Getreide. Zigaretten hatte er schon seit Jahrzehnten keine mehr angefasst. Das Rauchen hatte er sich gewissermaßen als Kind schon wieder abgewöhnt. Als er den Arzt über diese geradezu vorbildliche Lebensführung informierte, meinte der nur, dass die Befunde nicht nach Dahlemmer Ökoladen, sondern nach Paprikaschnitzel mit Bratkartoffeln aussähen. Und dies dreimal die Woche. Wenn es jedoch stimme, was Stefan über seine Lebensführung sage, dann habe er vielleicht eine erbliche Disposition zur Arteriosklerose. Wie denn der Gesundheitszustand seines Vaters und seines Großvaters gewesen sei? Einen Großvater habe er gar nicht gehabt, sagte Stefan. Weder mütterlicherseits noch väterlicherseits. Und der Gesundheitszustand seines Vaters sei schlecht gewesen. Sehr schlecht sogar, zumal er wegen einer Kriegsverletzung nur einen Arm gehabt habe. Großeltern habe jeder, und eine von russischen Granaten herbeigeführte Einarmigkeit sei nicht erblich, meinte daraufhin der Arzt milde lächelnd. Und wollte wissen, worunter sein Vater denn sonst noch gelitten habe. Diabetes, antwortete Stefan, Bluthochdruck, Übergewicht und Hüftgelenksprobleme. Und wann und woran er gestorben sei? Mit 54 am Herzinfarkt, antwortete er, sodass der Arzt ihm riet, sich spätestens in einem halben Jahr noch einmal untersuchen zu lassen. Außerdem, so der Arzt, gebe er Stefan wie vielen anderen seiner Patienten vor allem einen Ratschlag mit auf den Weg. Du musst dein Leben ändern. Mit diesem wohl eigens den Privatpatienten zugedachten Rilke-Zitat, das Stefan natürlich gleich erkannt hatte, entließ ihn der Kardiologe, ohne dass Stefan wusste, wie krank er nun wirklich war. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fühlte er sich jedenfalls recht gesund. Helen erzählte er nur, dass er eine arteriosklerotische Disposition habe, fettes Essen und Stress vermeiden und auf mehr Bewegung achten müsse. Er wollte sie nicht beunruhigen. Und sich selbst wollte er auch nicht beunruhigen. Außerdem musste sich seine Frau weiterhin um Ruth kümmern, der es wieder schlechter ging und die trotz der Verschlechterung nicht mehr in der Klinik bleiben und nach Hause kommen wollte. »Kein Problem«, sagte Stefan darauf, »ich bleibe in der Dachwohnung und ihr habt eure Ruhe.« Helen war einverstanden und Ruth würde gewiss auch einverstanden sein und sich in Berlin ambulant behandeln lassen. Ihm tat es allerdings leid, wieder in die Dachwohnung zurückzugehen. Er hatte keine Lust mehr aufs Alleinsein. Aber unter den Umständen war es besser, wenn er durchhielt. Er nahm seinen gewohnten Alltag wieder auf, ging ins Büro, fuhr nach Feierabend mit dem Rad herum, trabte auch wieder am Kanal entlang und blickte dabei zu dem Klinikfenster hinauf, hinter dem er bis vor kurzem noch gelegen und gewissermaßen auf sich selbst geschaut hatte. Die Wochenenden verbrachte er mit seiner Familie. Ruth hatte eine Therapeutin gefunden, die ihr hoffentlich helfen konnte. Allerdings ließ sich Julia nur noch selten blicken. Und schon gar nicht am Wochenende. Helen meinte, dass Julia ein wenig distanziert sei, weil sie seit einiger Zeit eine Freundin hatte. »Eine Freundin?« fragte er zurück. »Jawohl«, sagte sie. »Aber lass dir nichts anmerken.« »Was soll ich mir denn anmerken lassen?« antwortete er. »Du weißt schon«, sagte Helen nur. Und dann sagte sie noch, »wir lassen das Thema am besten ruhen.« »Nun gut«, dachte er, »sie war die Psychoanalytikerin.« Und er war fast wieder froh, seine Dachwohnung zu haben. Die Angelegenheiten der Frauen überforderten ihn gelegentlich, seine eigenen allerdings auch. Er begann wieder schlecht zu träumen. Wilhelm verfolgte ihn. Stefan hatte Schuldgefühle, weil er Wilhelms Familienchronik nicht hatte lesen wollen. Dabei hatte er doch genug Sorgen. Es war geradezu lächerlich, aber die Schuldgefühle hatte er trotzdem. Er hatte sogar schon einmal wegen einer Fliege, die er totgeschlagen hatte, ein Schuldgefühl gehabt. Jetzt hatte er Schuldgefühle wegen Wilhelm, die er dadurch zu lindern hoffte, dass er wenigstens die Suchdienstbroschüre las, die Wilhelm ihm geschenkt hatte. Wobei er sich der Broschüre zweimal zuwenden musste. Beim ersten Mal war er nach kurzer Zeit eingeschlafen. Die Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen auf der Flucht, beim Forträumen von Trümmern oder mit gescheiteltem Haar in deutschen Wohnküchen vor einem Radio sitzend und den Suchmeldungen lauschend, hatten ihn in einen Nachmittagsschlaf sinken lassen, der wohl tief, aber nicht traumlos war. Er träumte, dass er barfuß und in kurzen Hosen seinem Vater in einer menschenleeren ukrainischen Schneelandschaft begegnete, wobei der Vater ebenfalls barfuß war, aber einen Anzug trug. Das war der ganze Traum gewesen. Eine Sekundensequenz nur, ein Traumsplitter, aus dem er gleichwohl mit klopfendem Herzen und schweißnass aufgewacht war, so dass er erst einmal hatte duschen müssen. Nach der Dusche und nachdem er sich ein Glas Rotwein eingeschenkt hatte, was in der letzten Zeit nur noch selten passiert war, hatte er sich die Broschüre ein zweites Mal vorgenommen und dabei vor allem erfahren, dass es den Suchdienst noch immer gab, dass noch immer Suchanträge gestellt wurden und dass der Suchdienst noch immer suchte. Und nicht nur das. Der Suchdienst suchte nicht nur, sondern fand auch. Noch immer kam es nach Auskunft der Broschüre Jahr für Jahr zu Familienzusammenführungen. Nun kam Stefan in den Sinn, was ihm und auch seinen Schwestern die ganzen Jahre über nicht in den Sinn gekommen war. Er konnte einen Suchantrag stellen. Er hatte zwar die Idee gehabt, ein Buch über seinen verlorenen Bruder zu schreiben, aber nie war ihm eingefallen, seinen Bruder erneut suchen zu lassen. Nicht einmal im Traum hatte er daran gedacht. Jetzt würde er es tun. Es war sogar seine Pflicht, es zu tun. Er war der Maler, der ins Bild ging, aber nicht einfach darin verschwinden, sondern seinen Bruder daraus hervorholen würde. Er beschloss, noch ein zweites und vielleicht auch ein drittes Glas Wein zu trinken und am nächsten Tag einen schriftlichen Suchantrag zu stellen. Stefan war am nächsten Morgen verkatert aufgewacht, denn er hatte nicht nur ein zweites und drittes Glas, sondern die ganze Flasche getrunken. So gut es ging, ignorierte er seinen Zustand und setzte sich nach dem Frühstück gleich hin, um den Brief an den Suchdienst zu schreiben. Er schilderte kurz den Fall und fragte nach, ob es möglich sei, erneut einen Suchantrag zu stellen. Es dauerte nur ein paar Tage, bis er die Antwort in Händen hielt. Es sei gar nicht nötig, einen erneuten Suchantrag zu stellen. Der von seinen Eltern gestellte Suchantrag laufe noch. Allerdings lägen keine neuen Erkenntnisse vor. Man biete aber an, ihm eine Kopie der gesamten Akte zukommen zu lassen, falls er daran Interesse habe. Natürlich hatte Stefan Interesse, was er den Suchdienst umgehend wissen ließ. Diesmal dauerte es ein wenig länger, bis die Akte eintraf. Sie wurde ihm in einem braunen Umschlag zugestellt, der den mit dem Zusatz »gebührenfrei« versehenen Aufdruck »Kriegsgefangenenpost« trug. Es gab also auch 6 Jahrzehnte nach Kriegsende noch immer Kriegsgefangenenpost und irgendwer, die Post oder der Staat, zahlte noch immer die Gebühren dafür. Der Aufdruck hatte in Stefan einen leichten Zeitrutsch verursacht. Er war auf dem Wort Kriegsgefangenenpost ausgerutscht in Richtung Vergangenheit, wobei die Rutschbewegung noch beschleunigt wurde durch die Akten, die er in dem Umschlag fand.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.